war ein guter Rennfahrer und musste aber auch, wenn ich gewinnen will, muss ich auch clever fahren. Nicht der am meisten Druck gewinnt jetzt ein Radrennen. Ja, also eigentlich habe ich nach einem Kilometer auch gedacht, so jetzt ist es aus. Aber man gibt halt nicht auf, wenn man bei der Tour ist, wenn man es so weit geschafft hat. Aber ich war auf einem Punkt, wo ich mich wirklich quälen konnte. Es gibt halt immer einen, der ist besser. In jedem Sport, also überall, wo es um Geld geht, wird betrogen. Ja, ich meine, mit den Schmerzen, da lernt man ja umzugehen. Also das ist ja, das gehört dazu. Ja, die Zeit möchte ich nie missen.
Das ist Sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. Lefthand. Er ist Funrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt.
Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, Werder-Anhänger und er würde gerne das Klima retten.
In Münster geboren, begann er im zarten Alter von 10 Jahren mit dem Radsport. 2001 wurde er Profi und blieb es 15 Saisons. Er fuhr in dieser Zeit 7-mal die Tour de France und nahm 4-mal am Giro d'Italia teil. Er war deutscher U23-Meister und 3-mal deutscher Straßenmeister. Er feierte 16 Profisiege und gewann 2004 als erster Deutscher überhaupt das Bergtrikot beim Giro d'Italia. Mittlerweile ist er 40 Jahre alt, hat 2 Kinder, lebt wieder in Münster und arbeitet als sportlicher Leiter und ARD-Experte. Herzlich willkommen, Fabian Wegmann.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Fabian, so als Ex-Radprofi, kann man das überhaupt ganz einfach normal Fahrrad fahren? Oder ist das immer ein anderes Radfahren?
Nein, das geht immer. Ich kann alle Geschwindigkeiten kriege ich auch nicht mehr hin, aber langsam geht auch sehr, sehr gut, doch, durchaus. Okay.
Das heißt also, das kann auch am Wochenende passieren, dass du dein Auto zu Hause stehen lässt und mit Fahrrad in die Stadt fährst. Oder sagt man dann doch schon mal, ach komm, wir nehmen doch das Auto?
Nein, also ich fahre fast nur noch, oder was heißt nur, in der Stadt fahre ich eigentlich mit dem Fahrrad, sei denn, ich muss einkaufen oder habe 5 Kinder dabei. ansonsten bin ich ja immer mit der Holland-Leze unterwegs und dann aber auch in einem gemäßigten Tempo.
Okay. Ja. Wie viele Räder hast du privat noch? Also vielleicht auch wie viele Rennräder hat man da, bewahrt man sich da so eine gewisse Leidenschaft für die Technik?
Ja, schon, doch. Ich habe von fast allen Teams habe ich noch ein Rad zu Hause. Wir hatten ja letztes Jahr im Rahmen auch vom Sparkasse Münsterland Giro habe ich mal so eine kleine Ausstellung gemacht am Prinzipalmarkt mit der Isis. Da haben wir mal die Räder ausgestellt und da hatte ich 8 Räder. Ich habe aber noch ein paar mehr. Die waren aber nicht so in dem Zustand, dass man sie zeigen konnte. Und geschweige denn von Mountainbikes und Crossrädern. Ja. Die sind so ein bisschen verteilt. Ja.
Ich habe irgendwo diese Zahl gefunden, 161.093 Kilometer als Profi.
Ist das? Ja, weiß nicht, wo du die hast, aber das...
Die hat Alex mir geschickt.
Oh ja, der kann gut rechnen, dann wird das stimmen.
Ja. Wie viele Kilometer also fährst du momentan noch? Also hast du das irgendwie im Blick?
Also früher bin ich um die 30.000 Kilometer im Jahr gefahren als Profi. So plus minus. Jetzt sind es, ich würde sagen, 5. Ich würde gerne ein ganzes Stück mehr machen, aber viel mehr ist es nicht geworden. Ich zähle aber auch nicht mehr so nach. Also ich habe jetzt nicht jedes Mal ein Tacho dabei oder zeichne jede Fahrt auf, sondern ich fahre jetzt, wenn es mir Spaß macht. Und dann ist mir auch egal, wie lang das ist, wie viele Kilometer das sind. Und wie gesagt, wenn ich jetzt mal am Mountainbike sitze oder am Crossrad, dann schafft man natürlich auch nicht so viele Kilometer. Mir geht es einfach darum, wieder oder weiter Zeit auf dem Rad zu verbringen.
Jetzt meldet sich mal der Rechenkünstler. Wie das gerade gesagt wurde, 161.000 Kilometer habe ich tatsächlich nachgelesen. Ich habe es ausgerechnet, 15 Profisaisons bist du nur Rennkilometer gefahren, also 161.000, also viermal um die Erde. Aber die entscheidende Frage war gerade, weil du über Kinder gesprochen hast, würdest du dich trauen, deine Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen?
Nein. Weil die Schule, die ist 125 Meter von uns entfernt, habe ich auch noch nie gemacht. Bringt auch nichts, weil der Weg zum Auto, zum Schlüssel wäre länger als eben drüber laufen.
Du hast zwei Kinder, einen den Otto und die Leni. Sind die irgendwie, wandeln die irgendwie in deinen Spuren und sagen, wir müssen auch Rad fahren oder sehr schnell Rad fahren oder viel Rad fahren?
Nein, nee. Also klar, der Größere, der fährt schon mehr Rad und mit dem fahre ich auch ab und zu, aber ich meine, ich habe in dem Alter auch überhaupt nicht ans Rennradfahren gedacht. Da bin ich auch irgendwie mit einem BMX-Rad durch die Gegend gefahren und das ist auch noch ein bisschen früh in dem Alter. Der macht seinen Turmspringen, da ist er sehr motiviert drin und fährt sehr gerne Roller und die Kleine macht noch alles, was es so gibt. Also das ist noch viel zu früh zu sagen, was sie machen und ich zwinge da auch keinen dazu.
Aber Turmspringen oder Wasserspringen für einen Jungen ist ja schon, das ist ja schon was Mutiges, ne? Also da muss man schon, wie man sagt, den Arsch in der Hose haben, um mal vom 3-Meter-Brett zu springen. Kannst du das auch? Kannst du gut schwimmen und kannst du auch so einen Körper vom?
Das ist das. Also der jetzt gestern, was hat er in Auerbach, hat er gelernt, glaube ich. Irgendwie rückwärts abspringen, vorwärts Salto. Ist das in Auerbach?
Könnte sein, ja.
Sieht schon ziemlich wild aus. Da habe ich nur gesagt, nee, das ist jenseits meiner Vorstellungskraft irgendwie. Ich finde das super cool und er springt halt gerne Trampolin und sowas, aber so diese Drehungen und sowas, das waren nie mein Ding. Also ich hätte es gerne gekonnt, aber ich habe es nie gemacht.
Also hat er mehr von Mama als von Papa? Oder kann
ja, auf jeden Fall, weil der denkt immer, nein, der tut sich ja auch nicht weh. Also ich war immer Try and Error und der guckt sich das vorher schon immer ganz genau an, was er kann, was er macht und oder was er, wie das funktioniert und macht's dann und dann funktioniert das. Ich war eher so derjenige, der gesagt, okay, kann ich auch, mache ich mal und dann hat's halt nicht geklappt.
Try and Error, da sind wir schon beim Thema. 15 Jahre warst du Profi. 2001 hast du deinen ersten Vertrag unterschrieben. Davor hast du schon semi-professionell Radsport betrieben als U23-Fahrer und du bist dann 15 Jahre Profi gewesen. Das ist eigentlich mehr als ein durchschnittlicher Radprofi in einer Profikarriere leisten kann. Nach 15 Jahren Profi, was ist hängen geblieben? Was, wenn du jetzt so daran zurückdenkst, was ist der erste Impuls, der dir einfällt?
Eine wunderschöne Zeit. Also es hat wirklich, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Ich habe so viele Länder gesehen, so viele Menschen kennengelernt, so viele nette Menschen und ja, die Zeit möchte ich nicht missen. Also war wirklich ja, ganz intensive Zeit auch. Ne?
Du sitzt auf dem Rad, fährst durch die Gegend. Nimmt man eine Gegend wahr, dass man sagt, oh, das ist aber schön hier muss ich nochmal zurückkommen, privat? Oder ist das dann doch Leben am Anschlag und die letzten 80 Kilometer wird Vollgas gefahren und ich krieg sowieso nichts mehr mit, außer dem Reifen vor mir, den ich irgendwie versuche zu halten?
Ja, also im Rennen kriegt man nicht viel mit. Das ist so. Aber man ist ja nicht nur, ich meine, Rennen fährt man dann maximal mal 6 Stunden am Tag. Ne? Ansonsten ist man ja dann auch in dem Land unterwegs. Oder also wenn ich jetzt zurückdenke an die kanadischen Rennen in Amerika zum Beispiel, dann ist man ja auch mal ein Stück vorher da. Man reist nicht nur abends vorher an, sondern ist eine halbe Woche vorher schon da, trainiert da auch. Und da kriegt man natürlich die Eindrücke, da ist man natürlich nicht am Anschlag. Ja. Und da habe ich schon vieles mitgenommen und bin auch jetzt so in der Nachzeit oder nach meiner Karriere öfter mal an Orte gefahren, die ich damals mal gesehen habe und gesagt, oh, da muss ich jetzt mal hin, irgendwo in Alpen oder sowas, wo man halt mit dem Camper hinfährt und dann ein bisschen wandern geht und nicht Anschlag dann weg hochfährt. Zum Beispiel Verbier fahre ich immer sehr gerne Ski. Ich bin da mal bei der Tour, war meine Zielankunft. Ich konnte mich nicht mehr dran erinnern, wie das damals ausgesehen hat. Ich dachte, ja, da war ich irgendwie und jemand hatte mich da angesprochen. Und das war zum Beispiel klar, man bei so einer Tour, da ist Zielort, man fährt da hoch, fährt durchs Ziel, das sieht alles anders aus, ganz viele Leute, man fährt nur noch dann durchs Ziel zum Bus und fährt direkt wieder runter und da kriegt man nicht viel mit.
Apropos Tour, das muss ich fragen, weil Verbier, ich weiß, dass du mal, dass du mehrfach, ja, Verbier, aber du bist, ich versuche jetzt mal ein bisschen den großen Bogen zu spannen, aber ich weiß, dass du mal, du bist mehrfach Alpe d'Huez hochgefahren bei der Tour de France. Und da gibt es eine Geschichte, von der ich gehört habe, und ich würde gerne von dir wissen, ob die stimmt. Du hast damals mit deiner Frau telefoniert im Hotelbett nach dem Rennen. Also sie war in Münster, du warst in Alpe d'Huez im Hotel. Und du hast dir, glaube ich, immer einen Luxus erlaubt nach solchen Etappen. Du hast eine kleine Tüte Gummibärchen gegessen. Stimmt das? Musst du ja oder nein sagen?
Auch eine große.
Auch eine große. Und die Legende besagt, dass du so kaputt gewesen bist, dass du also die ersten Gummibärchen gegessen hast und dann eingeschlafen bist und am nächsten Morgen mit so einem Klumpen Gummi im Mund aufgewacht bist, das Handy lag neben dir und ist das richtig?
Das ist richtig.
Wie kann man danach dann am nächsten Tag wieder Radfahren?
Das ging auch nicht gut, das kann ich dir sagen. Ich war nach 2 Kilometer, glaube ich, bei der Etappe abgehängt. Das ging direkt hoch zum Galibier. Kann mich noch erinnern, losgefahren, Moreau attackiert bei Kilometer 0 und nach 1 Kilometer stand da 42 Kilometer bis zur Bergwertung. Und dann ab da ging es berghoch und da war ich abgehängt und bin den ganzen Tag ja am Anschlag gefahren. Und ich glaube, nach 90 Kilometer habe ich das Gruppetto erreicht. Also bin ich von hinten wieder zum Gruppetto hin. Und da weiß man nicht, wie das geht. Also eigentlich habe ich nach einem Kilometer auch gedacht, so jetzt ist aus. Aber man gibt halt nicht auf, wenn man bei der Tour ist, wenn man es so weit geschafft hat. Und man hat halt auch manchmal, also vor allen Dingen ich das war nicht der Rundfahrer für 3 Wochen. Und dann hatte ich wirklich ab und zu mal einen richtig schwarzen Tag. Und dann hofft man einfach, da fährt man und hofft, dass es irgendwie reicht. Das hat dann auch gereicht mit der Karenzzeit, aber oft weiß man morgens nicht, wie es geht, wie man sich aufraffen soll. Aber wenn man sich erstmal draufsetzt und so einigermaßen warm ist, dann ist man wieder in demselben Modus, dann geht es.
In dem Kontext muss man sagen, damals hat es geklappt, am Galibier nochmal ranzufahren. Ich kann mich aber daran erinnern, auch eine schöne Tour, schön eigentlich nicht, für mich schon, aber für dich nicht. Da waren wir in Montauban. Du hattest am Tag zuvor versucht, das Gruppetto zu erreichen und bist mit 3 Weltklasse-Fahrern quasi abgehängt worden und aus dem Zeitlimit gefallen. Obwohl du wirklich, ich glaube, 6 Stunden lang 200 Puls gehabt hast und versucht hast, noch zu überleben. Was motiviert einen dazu, obwohl man weiß, in den nächsten 6 Stunden werde ich es nicht schaffen? Ich kann mich noch erinnern, die Etappe begann mit einem Anstieg. Ihr wart sofort abgehängt. In dieser Gruppe war, glaube ich, auch Jimmy Casper, einer der besten Sprinter der damaligen Zeit. Ihr wart zu viert und ihr kamt nicht mehr ran. Was motiviert dich, 6 Stunden lang diesen, auf Deutsch gesagt, Scheiß dann noch weiterzumachen?
Ja, genau. Juan Antonio Fletcher war auch noch dabei.
Okay.
Die Geschichte war, ich war komplett fertig. Das war das drittletzte Tag. Das war der Freitag. Das war am nächsten Tag nur noch Zeitfahren und dann Paris. Also beide Tage, wo man nicht aus dem Zeitlimit fallen kann, normalerweise. Ich war nur 5-mal gestürzt in der Tour. Und mein Immunsystem war komplett im Arsch. Ich hatte so eine Druckurtikaria, meine Hände waren geschwollen, meine Füße, ich konnte eigentlich gar nichts mehr. Und eigentlich hätte ich auch rausgemusst. Und Cortison hätte damals dagegen geholfen. Das stand aber auf der Liste, beziehungsweise das Team hat gesagt, man hätte eine Sondergenehmigung kriegen können. Aber das Team hat gesagt, nee, wir sind in der MPCC. Das war so eine Vereinigung, die gesagt haben, wir sprechen uns dagegen aus. Wenn ein Fahrer so krank ist, dass er Cortison braucht, dann hat er in einem Rennbetrieb nichts zu tun. Deswegen durfte ich das da damals nicht nehmen und habe es dann aber einfach probiert, weil ich dachte, ich wusste, meine Familie ist schon in Paris, die waren schon auf dem Weg. Und dann bist du nach 3 Kilometer abgehängt und du denkst, also das Einzige war eigentlich nur, ich wusste, wie geil Paris ist, wie schön das ist, nach 3 Wochen auf den Champs-Élysées einzufahren und wie ich ja fast 3 Wochen schon gelitten hatte, dann will man nicht einfach aufgeben und das motiviert einen dann einfach weiterzumachen. Und man weiß ja auch nicht, wie das Zeitlimit ist, dann nehmen die vorne mal ein bisschen raus, dann kommt man wieder ein bisschen näher ran und gut, im Endeffekt waren es, glaube ich, 2 Minuten, die es dann nicht gepasst hat.
Weil du es gerade selber gesagt hast, die Familie, die hat in Paris schon gewartet. Wie sehr, so deine Einschätzung, oder wahrscheinlich wirst du es ja auch aus Gesprächen mal erfahren haben, wie sehr leidet die Familie mit, wenn man an so einem Rennen teilnimmt und man diese Bilder ja immer auch dann vor Augen hat, wie man an so einem Berg ist, wie kaputt man ins Ziel kommt, im schlimmsten Fall noch irgendwo einen Sturz dabei hat.
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Meine Mutter, die hat sich das nie angeschaut, die Rennen, die konnte das nicht sehen, eben wegen diesen Stürzen. Ja, meine Frau hat das auch nicht so viel geguckt, eben weil man halt Angst hat, dass man irgendwie sieht, dass der Mann dann vielleicht da stürzt. Ja, die haben schon immer mitgefiebert, auf jeden Fall. Aber jetzt auch nicht zu extrem. Die wussten ja, dass das mein Beruf ist, haben wir auch gesehen. Oder ja, wenn man das irgendwann so lange macht, dann ist es halt ein Beruf, ne, und nichts Außergewöhnliches.
Ich kann mich noch erinnern, ich kann mich noch erinnern, wir waren in diesem Hotel in Montabon und du kamst die Treppe runter und die Überschrift hieß in den Westfälischen Nachrichten damals, der Mann in Mull. Das war so meine Vorstellung am Tag davor, als du rausgefallen warst. Wir hatten uns dann für den nächsten Morgen verabredet und dann kam ein alter Mann die Treppe runter, tatsächlich getaped in kurzen Hosen, T-Shirt, ganz dünn, bis ich dann merkte, also es ist kein alter Mann von 65, sondern Fabian Wegmann, der total, total lädiert war, also wirklich angeschlagen war, sichtbar angeschlagen war. Und ja, wie hast du das ausgehalten? Wie hast du die Schmerzen ausgehalten und was macht das mit einem mental, so einen Moment?
Ja, ich meine, mit den Schmerzen, da lernt man ja umzugehen. Also das ist ja, es gehört dazu einfach zum Profi sein. Also entweder kann man die handeln oder auch nicht. Also da, wo du mich gesehen hast, da waren mit Sicherheit nicht die körperlichen Schmerzen die größten. weil das geht auch so, Hautabschürfung, klar, die tun weh, aber das sind jetzt auch nicht unerträgliche Schmerzen. Also da hatte ich schon andere Dinge. Da waren die seelischen Schmerzen vor allem viel größer. Ja. Und das hast du dann auch gesehen.
Was ist denn als Radprofi wichtiger? Also die Leidenschaft für den Sport oder die Leidensfähigkeit?
Beides. Kann man, glaube ich, so nicht sagen. Die Leidensfähigkeit, die ist schon extrem wichtig. Aber ich habe auch, die Leidenschaft muss da sein, aber ich habe auch Teamkollegen gehabt, die einfach sehr talentiert waren und nicht so eine große Leidenschaft hatten wie andere, die ja nicht so talentiert waren, die wirklich ganz viel Leidenschaft reingesteckt haben, aber es nicht so weit gebracht haben. Also die Leidensfähigkeit ist schon sehr wichtig, dass man das mitbringt, aber dazu gehört natürlich, also ich kann ja nur leiden, wenn ich auch Leidenschaft mit reinbringe irgendwie, ja? Also wenn ich es auch will.
Ja, Alex hat das eben gesagt, deine Teilnahmen bei der Tour de France, beim Giro. Du bist nie die Vuelta gefahren?
Nee.
Wie kommt das? Also wie kann man so ein Rennen sozusagen selbst aussortiert oder durchs Team?
Ja. Nee, das lag einfach daran, dass zu demselben Zeitpunkt immer Rennen lagen, bei denen ich einfach besser war. Also da waren viele Klassiker, die Herbstklassiker vor allen Dingen, auch die Weltmeisterschaft stand dann immer im Fokus. Lange Zeit gibt es immer noch die kanadischen Rennen, bei denen ich immer gut gefahren bin. Und deswegen hat sich die Frage gar nicht erschlossen. Also Vuelta, 3 Wochen Rundfahrten waren grundsätzlich nichts für mich. Ich habe ja auch nie eine Etappe bei einer 3 Wochen Rundfahrt gewonnen. Das war einfach... dafür hat es dann nicht gereicht. Diese Eintagesrennen, die waren mir immer sehr wichtig und da gab es halt eine Menge. Plouay war immer zum selben Zeitpunkt, Hamburger Cyclistics damals hießen sie ja noch, HW Cyclistics hießen sie damals und dann die ganzen italienischen Herbstklassiker, bei denen ich immer gut gefahren bin und deswegen, die lagen immer zum selben Zeitpunkt oder liegen auch immer noch und deswegen bin ich da nie gefahren.
Wir müssen mal 2, 3 Sachen aufarbeiten, die wichtig sind. Kannst du dich noch an deinen ersten Profisieg erinnern und wo war das?
Italien. Frag mich nicht nach dem Namen.
Ich könnte ihn sagen. Soll ich ihn sagen?
Ja, sag ihn bitte. Ja.
Also Grand Prix Città di Rio Saliceto e Correggio am 29. Juni 2003. Jetzt kommst du. Das war, ich weiß gar nicht, wo das liegt, aber irgendwo Correggio Saliceto. Es war ein Grand Prix und es war ein hochwertiges. So. Es war ein hochwertiges Rennen eigentlich, ne? Also es war jetzt keine Kirmes-Runde, ne?
Nein, nein, es war schon wirklich ein großes Rennen und das war, also der Name war mir nicht mehr ganz geläufig.
Aber, also ich kann die sofort
Ja,
abrufen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ja, ich bin halt Mathematiker, ne?
ja. Aber das war auch, das war ein Rennen, ich glaube, wir waren 5 Mann, Spitzengruppe, 5 oder 6 Mann. Und ich habe gemerkt, irgendwie heute, wenn ich da ankomme, das läuft. Also ich bin war sehr, sehr schnell im Sprint auch und habe auch gemerkt, ich bin fixer als die anderen. Bin dann allerdings so, ich weiß nicht, 15, 20 Kilometer vom Ziel in so eine Haarnadelkurve gestürzt. Und da habe ich schon alles schwinden sehen. Und die sind aber ganz normal weitergefahren und ich hatte auch nichts Schlimmes. Ich bin nur so leicht weggerutscht auf so ein Sandstückchen, bin wieder hingekommen und dann war ich so motiviert irgendwie und da wusste ich wirklich, also das war, ich glaube auch eins der, also ganz wenigen Rennen, die ich gewonnen habe, wo ich vorher schon wusste, dass ich irgendwie, dass ich gewinnen kann, weil ich ja mich da so gut gefühlt habe damals. Und für mich war Italien, ich meine, wenn man Profi wird, dann klar, Frankreich, Italien, das sind diese großen Nationen und alle Rennen, die es da gibt, sind schwere Rennen, auch wenn man die nicht kennt, wenn die jetzt nicht keine bekannten Namen sind, aber es sind immer gute Rennfahrer dort am Start und ich wusste, wenn ich da auch ein Rennen gewinne, dann hat das schon was bedeuten.
Du hast als erster Deutscher das grüne Trikot beim Giro gewonnen, das des Bergbesten.
Ja.
Wie kommt man dazu, wenn man aus dem platten Münsterland kommt, dass man das Bergtrikot gewinnt?
Ja gut, es gibt die Statur schon mal her. Also es gibt ja sowas wie ja, Talent. Ein Freund, der sagt, es gibt kein Talent, das ist alles angezogen, aber anerzogen und trainiert. Aber es gibt schon Grundvoraussetzungen, die man mitbringt. Und die habe ich natürlich mit meiner Größe, meinem Körpergewicht und meiner Statur einfach. Und ja, es gibt ja auch genug Holländer, die gut berghoch fahren können, glaubt man ja auch nicht. Aber wenn man im Winter im Münsterland trainiert und gegen den Wind trainiert, dann ist das so, als wenn man lange Zeit berghoch fährt. Das kann man auch so ummünzen.
Ab wann ist denn ein Berg ein Berg? Und bis wann ist das noch ein Hügel?
Das ist dann wirklich je nachdem, in welcher Verfassung man ist. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, also als Profi so 2000, so, wo ich die besten Rennen gefahren bin, eben irgendwie zwischen 2004, 2010, ja, dann fing ein Berg irgendwie bei 8, 9 Kilometer an. So, heute ist das schon kürzer. Fängt ja schon bei 2 Kilometer an. Nein, aber es sind ja kurze Dinge. Also ein richtiger Berg sind ja, das sind ja quasi Pässe. Das sind dann schon welche, wenn man zwischen 10 und 15 Kilometer.
Ja. Hast du mal einen Berg gehabt, vor dem du dich gefürchtet hast oder verbunden auch mit einer Etappe vielleicht?
Nee, also Angst hatte ich noch nie. Respekt, klar. Aber es ist, wenn man ein Profi ist, man fährt so viele Kilometer, man ist immer gut drauf. Selbst eben, als ich rausgeflogen bin aus der und total verbunden war und krank war, bin ich immer noch schneller den Berg, glaube ich, hochgefahren, als was ich jetzt heute machen würde, weil ich einfach gut trainiert war. Deswegen Angst hatte ich nicht. Klar, man hat Respekt und vielleicht eher so Angst vor den Konkurrenten, wie schnell die da hochfahren. Also, dass ich den Berg nicht hochkomme, davor hatte ich nie Angst, weil dann schaltet man einen kleinen Gang runter. Das ist nicht das Problem. Die Geschwindigkeit ist einfach, man hat Respekt vor den Konkurrenten, wie schnell die halt da hochfahren.
Als du das grüne Trikot beim Giro d'Italia gewonnen hast, man muss sich das ja so vorstellen, es ist eine Zusatzwertung im Giro. Man muss möglichst viele Pässe gewinnen oder weit vorne sein oder Berge, Anstiege gewinnen. Da bist du ja den, bitte?
Bergwertung, genau.
Bergwertung, genau. Da bist du ja bis zum letzten Tag standest du auf der Kippe, weil du ja gegen Damiano Cunego, damals der italienische Jungstar, gefahren bist. Und es ging tatsächlich im letzten Berg ging es auf den Mortirolo hoch. Was?
Oder vorletzten, ja.
Und du musstest den, glaube ich, gewinnen, ne? Das war.
Nee, gewinn nicht. War da auch Zweiter, aber ich musste da unbedingt noch Punkte holen. Also, es war
Okay.
so, kurz zur Erklärung: Es gibt halt bei jedem Berg gibt's Punkte, verschiedene Kategorien von Hor-Kategorie, also höchste und dann 1, 2, 3, 4. Und dementsprechend halt mehr oder weniger Punkte. Und ich war 6-mal in der Spitzengruppe und habe mir immer viele ja, kleine kategorisierte Berge die Punkte geholt. Und dadurch war ich ja, hatte ich nicht extrem viele Punkte. Damiano Cunego hatte damals das Trikot, der hat den Giro dann auch gewonnen. Der ist gar nicht auf das Trikot gefahren, hat aber dadurch, dass er immer im Finale vorne war und dann natürlich auch bei den großen Pässen vorne war und Punkte geholt hatte, hatte der ja auch viele Punkte und war mein größter Konkurrent. Und ich wusste dann am letzten, der hat mir am vorletzten Tag, nein, letzte Tag ist immer, da wird nicht attackiert, das ist in Mailand, das ist so wie in Paris, da gibt's auch keine großen Punkte mehr, da kann man Trikot nicht mehr verlieren. Also am Freitag habe ich das Trikot noch gehabt und habe es dann verloren. Ich glaube, ich hatte 2 Punkte Rückstand und wusste, dass ich am nächsten Tag, also am letzten Tag, an dem Samstag, noch Punkte holen muss. Und ja, auf die Plätze fertig los. Der erste Berg war der Mutirolo. Das ist einer der wirklich der schlimmsten Berge, glaube ich, die man so fahren kann in den italienischen Alpen. Ja, ich habe es dann geschafft, in die Spitzengruppe wieder reinzukommen und war am Ende dann oben Zweiter. War eine sehr große Spitzengruppe, das war auch mein Vorteil. Dadurch hat hinten auch keiner Punkte holen können. Und ja, ich war Zweiter, habe damit genug Punkte geholt und hatte damit einen Vorsprung vor Damiano Cunego. Er hätte mir das Trikot dann nochmal auf dem letzten Berg abnehmen können. Dadurch, dass aber hinten Fahrer hinterhergesprungen sind. Also ich war dann abgehängt. Für mich war dann, ich habe alles gegeben, diese Punkte zu holen, weil ich genau wusste, den zweiten Berg schaffe ich gar nicht mehr. Das war damals nicht drin irgendwie. Habe dann also gewartet auf die Gruppe hinten, wo Damiano Cunego noch nicht drin war. Bin dann in der Fläche nochmal alles gefahren, damit ja die auch die Punkte abgreifen. Und das hat dann im Endeffekt auch gepasst und gereicht. Und ja, 2 Punkte, glaube ich, Vorsprung hatte ich hinterher.
Was ist so schlimmer, Mutirolo? Die Steigung, Asphalt? Ach,
die Steigung. Asphalt ist auch nicht schön, aber der hat halt zwischendurch wirklich bis zu 18%.
18% muss man sich vorstellen. Man fährt auf 100 Metern 18 Meter hoch, ne?
Mhm, genau, so genau. Ist das. Ja. Ja. So ein Kilometer 180.
Ja, das gibt's ja im Münsterland nicht, so eine Steigung. Ich glaube, die schlimmste Rampe ist, glaube ich, 13-14% irgendwo in den Baumbergen, nicht?
Ja, sowas, genau.
Ja.
Das wird's ja nicht geben.
Wir haben vorher über Tour de France gesprochen und du hast gesagt, da hat's nie für einen Sieg gereicht. Du warst zweimal so im Dunstkreis. Das eine Mal bei einer Etappe in Foix. Ich weiß noch, ich war auf dem Weg nach, das Foix liegt nahe der Pyrenäen in französisch-spanischen Grenzgebiet und du warst in so einer 11- oder 10-köpfigen Gruppe.
Ja.
Wo du im Finale, glaube ich, den letzten Absprung verpasst hast und dann Neunter geworden bist.
Das war schon ziemlich schlecht, ja. Ich glaube, wir waren nur 11 Mann und ich war 9. Da war ich auch enttäuscht. Aber das war auch so, habe ich lange gebraucht. Ich bin hinterher noch in die Gruppe reingefahren. Die Gruppe stand und ich habe nachgesetzt und habe sehr lange gebraucht und musste ziemlich viel Energie dafür investieren, um wieder ranzukommen. Da war ich im Grunde genommen platt, als ich dann in der Gruppe war und konnte da, weil das Finale hat mir wirklich gelegen, normalerweise, aber nicht in dem Zustand. Ne?
Vorher hat einen wunderbaren Marktplatz mit, ich weiß gar nicht, was für Bäume das sind, wo man wunderbar essen kann und das Radrennen führt da durch und nach dem Rennen kann man sich da tatsächlich hinsetzen. Also wirklich eine wunderbare Stadt, aber.
Auch während des Rennens, oder?
Ja, ich habe da so leichte Vorteile gegenüber dir gehabt. Ne? Ich konnte mir das Auto da einfach abstellen und dann von da arbeiten. Ja. Und die zweite Chance, die du hattest, war eine Bergetappe, wo du in der Spitzengruppe mit einem anderen Münsteraner warst, mit Linus Gerdemann, nach Le Grand Bonpont. Und du bist, glaube ich, 5. geworden, was ein Sechster. Was ja ein super Ergebnis ist, aber was vielleicht auch unterstreicht, im Radsport zählt eigentlich nur der Erste, oder? Oder ist das.
Ja. Ja, das ist also klar, vor allem bei einer Etappe. Ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt bei der Tour de France Zweiter oder Dritter werde, dann ist das auch sehr viel wert oder auch bei einem großen Klassiker auf jeden Fall. Aber 5., 6. Platz,
ja. Ich hatte immer einen Kollegen, Gerd Jacobi, alter Kollege, der im Ruhestand ist, und der fragte mich immer, ich sag mal, warum fährt der Wegmann eigentlich immer so beknackt auf Angriff? Wieso wartet der nicht mal ab und warum ist er nicht mal mit Platz 4 oder Platz 5 zufrieden? Und ich konnte ihm das nie erklären. Warum bist du so gefahren, wie du gefahren bist? Du warst ja ein Hasardeur auf dem Rad eigentlich, ne?
Ja, das lag auch daran, ich hatte jetzt nicht die herausragendste Physis. Also es gibt genügend Fahrer, die stärker waren mit Sicherheit als ich. Also ich war ein guter Rennfahrer und musste aber auch, wenn ich gewinnen will, muss ich auch clever fahren. Und ja, muss halt gucken. Ich war gut im Sprint, aber auch nicht ein Sprinter. Ich war gut am Berg, aber auch kein reiner Bergfahrer. Und ich muss halt gucken, dass ich, wenn ich attackiere, dass ich Leute um mich schare, mit denen draußen bin, wo ich dann vielleicht besser im Sprint bin. Und deswegen ja, brauchte ich nicht abwarten und dann mit dem Sprinter irgendwie ankommen.
Ist deshalb, ich versuche jetzt mal so ein bisschen den Kreis zu schließen. Du hast mal gesagt, das beste Rennen meines Lebens, da bist du Dritter geworden.
Ja.
Bei der Lombardei-Rundfahrt, Rennen der fallenden Blätter, ein Wahnsinnsrennen. Man kann es auch in YouTube nochmal in Teilen nachschauen. Du bist da Dritter geworden. Warum war das der beste Tag in deinem Leben als Radfahrer? Wir haben gerade darüber gesprochen, du bist 30.000 Kilometer, hast du trainiert im Jahr, du bist 160.000 Rennkilometer gefahren. Aber der beste Tag deines Radsportlebens 2006, ja. Im September, im Oktober.
Also eins der, ne? Natürlich, wenn man ein Rennen gewinnt, ist das natürlich die erste deutsche Meisterschaft, so ein Gefühl hat man nicht, aber ich war einfach, ja, ich konnte so, ich hatte trainiert, klar, da habe ich die Jahre vorher auch und danach auch genau dasselbe, aber ich war auf einem Punkt, wo ich mich wirklich quälen konnte und wo ich das Gefühl hatte, so da geht immer noch mal ein Stück mehr. Ich war jetzt, also wenn man, ich bin gestürzt auch gleich am Anfang. Ich war auch sehr selbstbewusst. Das ist auch, das hat, man hat Tage, an denen das so ist. Man weiß, man hat trainiert irgendwie und irgendwie steht man auf und denkt, boah, weiß nicht, irgendwas stimmt heute nicht. Und dann hat man halt mal Tage, wo man denkt, ja, das wird heute was. Und das war einfach so ein Tag. Und weil es auch einer der schönsten war, ich meine, das ist ein Monument, das ist eins der 5 Monumente, die es gibt im Radsport, eines der größten Rennen. Und ich konnte damals mit Paolo Bettini den Berg hochfahren. Der war eine Woche vorher Weltmeister geworden. Und ja, das war einfach großartig. Wir hatten halt, taktisch hatten wir auch einen Vorteil. Wir waren 3 Mann in dieser Spitzengruppe damals. Bettini war noch dabei, der für den Revelin, für den eigentlich das Team hätte fahren sollen. Aber er konnte in dem Moment dann die Attacke nicht mitgehen. Ich konnte die mitgehen. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist, ja, wenn der Kapitän sagt, nee, fahr du, weil ich kann nicht und man kann dann ist das einfach, ja. Das ist so ein Tag, und man den dann nutzen kann, ist es einfach das Schönste, was man so erleben kann.
Ja, es gibt ein Markenzeichen von dir und in diesem Rennen wurde das besonders deutlich und die Frage muss gestellt werden. Man sah bei keinem Fahrer das Leiden so im Gesicht wie bei dir. Also du weißt, man hat es gesehen, das war, wie du gekämpft hast. Und der Reporter fragte damals bei der Lombardei-Rundfahrt, verzieht er nur sein Gesicht oder weint er schon? Hast du mal geweint im Rennen?
Es gibt, glaube ich, noch ein anderes Foto. Es war auch beim Giro damals mal. Da war ich nämlich auch in der Spitzengruppe und hätte diese Hawk-Kategorie, also einen der höchsten Berge, wäre ich in der Spitzengruppe mit drüber gefahren. Und dann sind die aber so schnell gefahren, die Runde, dass ich nicht mehr mitfahren konnte. Und von hinten kam das Feld mit den Besten. Also es war kein Feld mehr, das waren auch nur noch 15, 20 Fahrer. Und die haben mich, ich glaube, 800 Meter vor dem Gipfel eingeholt. Und weil ich wusste, wenn ich die Punkte hole, dann habe ich das Trikot auch sicher. Da wurde es mir dann halt genommen oder wie auch immer. Das konnte ich nicht mitfahren. Da war ich schon, da habe ich, glaube ich, ein Tränchen verdrückt irgendwie. Aber das hatte sie auch gesagt, also quälen, das war meine Stärke. Das konnte ich als Jugendlicher schon. Ich weiß, wenn mein Vater mich zu den Rennen gebracht hat und ja, ich im Ziel irgendwie auf dem Boden lag, nach dem Zielstrich und ich völlig ausgepowert war, haben die immer gesagt, was machst du denn mit deinem Sohn da? Das kann ja nicht wahr sein. Das kam aber von mir. Also das kann ich einfach und das ist ein Talent von mir und ich kann halt über den Punkt gehen. Das ist ein Vorteil bei Eintagesrennen, aber auch ein Nachteil bei großen Rundfahrten, bei längeren Rundfahrten, weil das macht man halt nur einmal und am nächsten Tag muss man dem natürlich Tribut zollen.
Ist das für dich auch so ein Nervenkitzel zu sagen, naja, ich fahre lieber für mich alleine einen Berg hoch oder ich reiße vorne aus, als in diesem großen Pulk sich durch die Provence zu schieben, sage ich mal?
Nee, Nervenkitzel nicht. Also es war schon immer, wenn ich attackiert habe, das ist dann schon berechnend. Also ich muss ja gucken, was sind meine Chancen? Wie kann ich dieses Rennen gewinnen? Was habe ich für Möglichkeiten irgendwie? Wer sind meine Konkurrenten? Und es gibt halt immer einen, der ist besser. Also das ist grundsätzlich, das weiß ich, das habe ich aber auch gelernt. Und man muss nur wissen, wer das ist und den einschätzen und dann gucken, dass man den vielleicht isoliert bekommt, beziehungsweise ja, sich selbst von dem isoliert. Ja.
Wie muss man sich das denn grundsätzlich vorstellen? Also vielleicht innerhalb eines Teams, aber auch innerhalb dieser ganzen Radsportfamilie. Also sind das eher Kollegen oder sind das auch Freunde?
Nein, es sind auch Freunde. Also teils. Es ist, ich glaube, wie in einem normalen Berufsleben auch. Wenn man jetzt in der Redaktion sitzt, dann hat man Leute, mit denen ist man wirklich sehr gut befreundet und dann hat man auch einfach nur Kollegen, mit denen man einfach gut zusammenarbeiten muss. Also das ist unterschiedlich. Man hat natürlich dadurch, dass man mit dem Team war ich über 200 Tage im Jahr unterwegs, nicht immer mit denselben Leuten unbedingt, aber man hat schon die ein oder andere Nacht mit demselben im Hotelzimmer verbracht und das verbindet dann natürlich auch und da entstehen natürlich auch gute Freundschaften. Ja.
Welches ist denn der beste Kapitän? Du bist für einige große Teams gefahren. Welches ist denn so der beste Kapitän, für den du je gefahren bist?
Also schwer zu sagen. Also damals ein Cancellara oder auch ein Frank Schleck, die waren schon wirklich gut, wie sie ein Team geleitet haben. Auch ein Ryder Hesjadal, damals den Giro gewonnen hat. Das waren schon Leute, die, also ich ein guter Kapitän war für mich immer jemand, der keinen großen Druck aufgebaut hat. Der hat selber den Druck und der hat einfach geguckt, dass es seinem Team gut geht, dass sie auch Spaß haben am Radfahren und sich dann halt zu 100% für den Kapitän dann opfern. Und ich habe genug andere gehabt, die dann gesagt haben, ja, du musst jetzt das machen und das und fahr so und mehr das mit der Brechstange probiert haben und das funktioniert. Ich glaube, grundsätzlich auch im Sport ganz ganz selten.
Da gibt es ja eine der kuriosesten Szenen in deiner Radsportkarriere, die auch mit einem Kapitän zusammenhängt. Du bist in Spanien, du bist in der Spitzengruppe, ihr seid zu dritt. Du, dein Kapitän David Rebellin, den dritten weiß ich gar nicht mehr.
Alejandro Valverde.
Aber
es war keine Spitzengruppe, wir waren so 40 Mann oder sowas. Ja.
Und Fabian Wegmann hat im Zielspurt die besten Beine und muss seinen Kapitän vorbeilassen, klatscht ihn noch locker auf den Rücken und auf der anderen Seite schießt Valverde durch und gewinnt das Rennen, weil du deiner Pflicht nachkommen musstest, einem Gesetz im Radsport und deinen Kapitän vorlassen musstest. War das so? War das ein unangenehmer, ein peinlicher Moment, ein kurioser Moment? Wie würdest du das beschreiben?
Alles. Das war, ich glaube, mein zweites Profijahr. Und ja, David Rebellin war mein Kapitän, war auch normal schneller im Sprint und ich habe den Sprint halt angezogen. Davor war so eine Schikane, wir waren immer noch ein relativ großes Feld, 50, 60 Fahrer. Und ich habe den Sprint angezogen, habe geguckt, da kommen jetzt nicht mehr viele irgendwie. Das war ziemlich lang gezogen, dadurch, dass ich recht schnell durch die Kurve vorher auch gefahren bin. Und hätte gewinnen können, habe aber gesehen, der ist da mal im Hinterrad und das war klar, es wird für ihn gefahren. Er hatte auch die Möglichkeiten, die komplette Rundfahrt zu gewinnen. Von daher ist es auch wichtig, dass da gibt es noch Bonussekunden, dass ich ihm den Sieg quasi abtrete. Nur dann habe ich die Situation als falsch eingeschätzt. Ich habe Alejandro Valverde nicht gesehen. Ich bin rausgegangen, habe ihn vorbeifahren lassen, auf die Schulter geklopft und in dem Moment kommt aber so ein Spanier links vorbei, den ich damals noch nicht kannte, der mittlerweile, ich glaube, 150 Siege hat. Den habe ich dann auch nur einmal unterschätzt. Danach hatte ich sowieso keine Wahl mehr, weil dann war er sowieso stärker. Aber das war einfach Lehrgeld. Das war noch ganz früh in meiner Karriere. Da war ich natürlich extremst enttäuscht. Das war, alle haben nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Andererseits, hätte ich es nicht gemacht, hätten sie gesagt, ja, du hättest aber rausgehen müssen, hättest deinem Kapitän den Vortritt lassen müssen. Das war einfach Lehrgeld.
Hat Rebellin die Rundfahrt gewonnen?
Nein.
Das zweite Kuriosum, an das ich mich sehr gut erinnern kann, war 2006, Münsterland Giro, erste Auflage. Was passiert im Finale? Eine vierköpfige Spitzengruppe, ich kann es kaum aussprechen. Unter anderem mit dir und Linus Gerdemann, Paul Martens, der vierte fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ihr seid vorne weg, ihr seid noch 4 Kilometer vom Ziel entfernt. Und was passiert dann?
Von der Runde waren wir entfernt, genau. Ja, wir sind dem Führungswagen oder dem Motorrad, ich weiß gar nicht, wir sind auf jeden Fall falsch abgebogen und wir sind auf die Strecke, glaube ich, der Jedermänner damals aufgebogen und wir hatten 2,5 Minuten Vorsprung, glaube ich, vor der Runde und die ist 15 Kilometer lang. Normal, wenn man sagt, ja auch hinten, wenn ein Team richtig fährt, kann man so eine Minute pro 10 Kilometer verlieren. Das ist so eine Faustregel und 2,5 Minuten hätten da eigentlich mehr als gereicht. Ja, und dann sind wir falsch abgebogen, kleine Sonderschleife gedreht und dann hatten wir halt nur noch 1,5 Minuten. Und das sind dann diese besagten 1 Minute pro 10 Kilometer. Und ja, im Endeffekt hat es dann nicht mehr gereicht. Also für einen noch, Paul Martens, ich war damals auch gut gefühlt. Klar, weil natürlich Heimrennen, da ist man noch mehr motiviert. Das war auch 2006 nach der Lombardei, da war ich einfach in einer herausragenden Form. Das haben die anderen auch gemerkt und haben immer gesagt, langsamer, langsamer. Und ich wusste, dass ich das Rennen, wenn es zusammenkommt, eigentlich gewinnen werde. Gut, als wir dann falsch gefahren sind, wieder auf die Strecke kamen, sind natürlich die Pferde irgendwie mit mir durchgegangen und Panik gekriegt. Habe gedacht, jetzt muss ich attackieren, probiere es jetzt alleine. Hat dann nicht funktioniert, bin wieder eingeholt worden und Paul Martens, der sich relativ lange ausgeruht hat, der immer so den sterbenden Schwan gespielt hat, der hatte dann noch ein paar Körner gefunden und hatte, glaube ich, mit 10 Meter Vorsprung hinterher noch gewonnen und war der Einzige, der es geschafft hat aus der Spitze. Ja.
Du hast das anfangs schon angedeutet, dass das eine unglaublich schöne Zeit für dich gewesen ist. Wie schwer fällt einem das dann, das wirklich irgendwann hinter sich zu lassen?
Also es ist schon schwer. Das ist schon, weil das ist ja ein Stück seines Lebens, auch des Lebensrhythmus. Ich war vorher, also nicht nur 15 Jahre Profi, sondern davor Sportfördergruppe, da bin ich zwar bei den Amateuren gefahren, aber im Grunde genommen professionell habe ich da auch trainiert. Also mein Alltag bestand ja da darin, sich morgens ordentlich zu frühstücken, aufs Rad zu setzen, zu trainieren oder dann auch zu den Rennen zu fahren. Und ja, ich habe mich damals noch relativ gut gefühlt, wäre auch gerne noch mal ein Jahr länger gefahren, aber ich hatte ab 2004, wo ich einen schweren Sturz hatte bei der beim Giro d'Italia, da habe ich mir die Ischioralmuskulatur abgerissen und ab da, das hat meiner Karriere auch so einen Knick gegeben da. Da bin ich nie mehr, ich bin gut zurückgekommen, auch auf ein gutes Niveau, aber wenn man Rennen gewinnen will, muss man einfach nochmal, wenn da 2% fehlen, dann ist das zwischen Erster und Zweiter oder Erster und Vierter. Das ist einfach so nah. Und damals war was nicht viele Teams, also die Teams, in denen ich war, die haben sich ständig aufgelöst oder haben fusioniert und es war nicht einfach damals und dann ein neues Team zu suchen, wenn man nicht lange Zeit in einem Team gefahren ist und die wissen, was sie an einem haben, dann war es natürlich schwierig, dann ein Team nochmal zu bekommen und damit habe ich schon am Anfang schon sehr gehadert, das muss ich schon sagen. Im Endeffekt war es genau die richtige Entscheidung, aber das ist, ich habe das hinterher gemerkt, ich bin auch noch in den ersten 1,5, 2 Jahren nach meiner Karriere auch sehr, sehr viel Rad noch gefahren, ich brauchte das auch, der Körper braucht das einfach, man kann nicht von heute auf morgen, wenn man jedes Jahr 30.000 Kilometer fährt, einfach aufhören. Dann spätestens nach 4 Tagen kriegt man Herzrasen und muss sich einfach aufs Rad setzen. Und man, auch der Körper, der will das, der ist so einfach dran gewöhnt. Ja, das ist, ich weiß nicht, vielleicht ist das wie beim Rentner, die merken das auch, wenn einer 40 Jahre immer in dasselbe Büro gegangen ist, dann wird der das nächste halbe Jahr auch immer noch zur selben Zeit aufstehen und aus der Tür gehen und dann links rumgehen, weil da Richtung Büro geht. Und dann merkt der irgendwann, ich kann auch rechts rumgehen. Also so ist das einfach. Und ja, wenn man was mit Leidenschaft macht und das dann irgendwann aufhört, dann ist es auch, glaube ich, normal, dass man da so ein bisschen wehleidig ist. Ja.
Wie war das denn?
Wehmütig.
Wehmütig. Ja, wehleidig auch. Bist du auch ein bisschen, andere, weiß ich ja. Alex. Ja. aber wie war das denn? Bist du zu deiner Frau gegangen und hast gesagt, das war's jetzt? Oder ist das ein Prozess? Gibt es einen Moment, wo du sagst, so, dass du es erkannt hast?
Ja, das ist schon ein Prozess. Also ich habe das hier schon abgesehen, ne? Und man macht sich natürlich Gedanken und redet auch drüber. Und was will ich überhaupt, weil ich gesagt habe, so jetzt in so einem Team will ich jetzt nicht weiterfahren, wenn soll schon auch die erste Kategorie sein oder bleiben. Und als ich gemerkt habe, das wird nichts mehr, ja, dann hat man das halt entschieden, akzeptiert, wie auch immer. Ja.
Ich muss vielleicht nochmal, wir müssen das Thema natürlich auch noch ändern. Es ist ein Thema, ich weiß, wir haben früher uns unterhalten und es hängt vielleicht auch mit dieser Frage zusammen, die ich gleich stellen möchte. Da hast du mir aber gesagt, es gab eine Zeit lang, wo wir beide, wir haben uns häufig unterhalten während der Saison, meist am Telefon, weil du ja in der Welt unterwegs warst. Und du hast mal gesagt, eine Zeit lang war drehte sich jedes Gespräch um Doping. Jedes ja. Gespräch. Und dann hast du mir irgendwann mal nach ein paar Jahren gesagt, was war das für ein geiles Telefonat? Wir haben gerade nicht über Doping gesprochen. Jetzt muss ich da aber den Weg vielleicht dahin schlagen, am Ende deiner Karriere oder nicht am Ende deiner Karriere. Mittendrin bist du in Superform und der ganze Radsport steht unter Generalverdacht. Du bist in Superform, du fährst nach Stuttgart zur Rad-WM 2007, hast die Hoffnung, dass du Kapitän bist und dann passiert das, dass Stefan Schumacher Kapitän wird, der auch in deiner Mannschaft gefahren ist. Ich glaube, es ging dir sehr gegen den Strich und später kam heraus, dass er zu dem Zeitpunkt schon schwerpunktmäßig gedopt war. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie siehst du das Thema Doping im Radsport damals und heute?
Ja, das war also erstmal daraufhin, das war schon hart. Das sind auch Dinge, die einen auch verändert hat. Ja, das war, bin immer sehr naiv oder sehr gutgläubig an die Sache rangegangen, habe immer gedacht, ja, das wird schon nicht so schlimm sein und so viele werden das nicht machen. Ich bin nicht damit in Berührung gekommen und habe auch nie danach gefragt, aber dass ich da gesehen habe, wie viele das dann hinterher auch gemacht haben und dann drüber nachdenke, was hätte ich gewinnen können, wenn das nicht gewesen wäre. Das ist schon teilweise echt heftig. Es ist aber auch schon 3 oder 4 Jahre her, da bin ich 11. beim Flash Wallon geworden und mir hat ein Belgier eine E-Mail geschickt und mir geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum Sieg beim Flash Wallon. Da habe ich gesagt, wieso? Ja, weil alle anderen waren in dieser Fuentes-Affäre oder waren halt positiv getestet in der Zeit. Und das ist dann schon hart. Ich habe während der Zeit als Radfahrer habe ich da immer probiert, darüber hinwegzusehen. Ich konnte das auch ganz gut verdrängen, weil ich gesagt habe, entweder ich akzeptiere es, ich vertraue diesen den Dopingkontrollen und hoffe einfach, dass die wirken und dass wenig gedopt wird, weil gedopt wird, das glaube ich mittlerweile auch und in jedem Sport, also überall, wo es um Geld geht, wird betrogen. Da gibt es Leute, die einfach, es gibt nicht nur gute Menschen, das ist überall so.
Vielleicht hake ich nochmal ein. Also wie ist das denn grundsätzlich für einen selbst? Also dass man, ich sage mal, als Profi in einem Feld ist, wo man sagt, also man wird, im Grunde hat man das Gefühl, dass man immer so ein bisschen kritisch beäugt wird. Also man kann ja fast keine große Leistung vollbringen, ohne dass da jemand schief rüberschaut. Ne?
Genau, und das sind jetzt auch heute noch Dinge, wo ich sage, also das, was ich vorhin beschrieben habe, Lombardei-Rundfahrt, so ein Tag. Es gibt manchmal Tage, die hat man einmal in seiner Karriere. Einfach ein Tag, wo auch alles zusammenläuft. Auch wenn es hinterher nicht der Sieg war, aber für mich war das so was Ähnliches wie ein Sieg. Es gibt herausragende sportliche Ereignisse, also was man als sportlich erreichen kann. Also das gibt, man hat einfach Tage, wo das funktioniert. Deswegen will ich das auch nicht ständig in Frage stellen. Und habe das, wie gesagt, auch in meiner Profikarriere immer probiert, während des Rennens vor allen Dingen auch zu verdrängen. Weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt dran denke, dass der vielleicht, damals gerade diese Fuentes-Affäre, kursierten schon diese ganzen Namen und man wusste, ja, der könnte vielleicht dabei sein, die sind immer noch Rennen gefahren. Wenn ich jetzt dran denke, okay, der hat bestimmt gedopt, der ist stärker als ich, dann ist er auch stärker. Weil man dann gar nicht probiert, erst den besser zu sein. Ich meine, das Gute am Radsport ist einfach, man kann auch mit Cleverness auch weit kommen. Also das, ne, Windschatten fahren, taktisch clever fahren. Das nicht der, der am meisten doof gewinnt, jetzt ein Radrennen. Das ist so, ist es auch nicht, weil wenn der einfach doof fährt, den ganzen Tag im Wind fährt, dann funktioniert das nicht. Also man muss auch clever fahren und man kann auch als schwächerer Fahrer einen stärkeren Fahrer schlagen. Und das hat mich halt auch immer fasziniert und da habe ich immer dran geglaubt und ich wusste immer, es muss alles super für mich laufen, damit ich dann auch ein Rennen gewinne.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit Doping oder mit einem ausgeklügelten System, und jetzt gucken wir mal auf die ganz großen, T-Mobile oder Trek mit Armstrong, dass die gewinnen, war ja mit Doping höher. Also das war so. Was hätte es denn mit dir und deinem Umfeld gemacht, wenn du zum Beispiel so überführt worden wärst, wie es für Zabel oder für Rolf Aldag gilt, die ich gesehen habe in der Pressekonferenz bei T-Mobile, die ausgepackt haben, oder Udo Börls, der Heilige aus Rheinland-Pfalz, ne? Also ein super Typ, aber keiner konnte glauben, dass er was gemacht hat und er hat es dann später zugegeben. Was hätte das mit deinem Umfeld gemacht?
Das wäre, keine Ahnung, Katastrophe gewesen, ne? Ich meine, ich will immer selber, egal was auch heute, wenn ich was mache, will ich in den Spiegel gucken. Ja? Und ich bin auch so erzogen worden, für mich im Profisport, klar, da zählt nur der Sieg. Aber für mich gerade so die Anfangsjahre, ich habe auch Leichtathletik gemacht, ich war nicht der Größte, ich war immer sportlich ziemlich unterlegen. Und für meinen Vater war das auch immer, der hat mir das beigebracht, dass es auch ein fünfter Platz ein tolles Ergebnis sein kann. Und wie gesagt, auch dieser dritte Platz bei der Lombardei, das ist für mich wie ein Sieg. Das hat die Teams, die haben das alle gesagt, ja, waren immer Dritter irgendwie. Das hat mir persönlich nicht so viel gebracht, auch in Verträgen nicht. Aber für mich war das so mit das Größte. Und das ist eine Einstellungssache auch. Und deswegen ist das, was das gemacht hätte, wenn wir, also das ist ja auch hypothetisch.
Ja. Was würdest du denn heute sagen? Doping-Sünder sollen komplett aus dem Sport rausgenommen werden? Hast du eine Meinung dazu? Muss das von Fall zu Fall beachtet werden? Hast du Verständnis für solche Jungs oder Frauen auch?
Ich kann viele Dinge nachvollziehen. Sagen wir es mal so, wenn man Geschichten hört von Leuten, dann kann man das manchmal nachvollziehen, was ich überhaupt nicht verstehe, wenn die Leute sagen, ja, ich wurde dazu gedrängt, ich musste das machen oder was auch immer, das ist blöde Schwachsinn. Ich bin Radprofi geworden auf freien Stücken. Ich hätte jeden anderen Beruf auch machen können. Ich komme aus Deutschland, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich kann machen, was ich will. Es gibt Fahrer aus anderen Ländern, die haben vielleicht nicht so die Möglichkeiten und sagen dann auch so hopp oder top, will ich jetzt gar nicht sagen, welche Nationen das sind, aber dann ist es natürlich auch nochmal eine Sache, wo wachse ich auf, wie wird Doping wahrgenommen? Also ich sag mal, in den 60er Jahren war Doping in Deutschland wie sich in den 60er Jahren Steuern hinterziehen. Da hat man drüber gesprochen am Stammtisch, das war nichts verboten, also nicht, das war verboten, das war jetzt aber auch nicht so, dass du geächtet wärst. Das ist ja heute komplett anders. In anderen Nationen und in anderen Ländern ist das heute noch anders. Wenn da einer dopt, dann sagen alle, ja, so nach dem Motto, ja gut, wir machen ja eh alle oder wie auch immer, mach weiter so. Und da muss man gar nicht so weit gucken, auch in Europa, wo es Länder gibt, die damit einfach anders umgehen. Und dann ist natürlich, dann ist die Hemmschwelle auch eine andere, würde ich sagen. Auch für die Fahrer oder für die Sportler. Wenn es nicht toll geächtet wird, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Das ist hier schon mal was ganz anderes. Aber grundsätzlich sage ich, also vor allen Dingen, wenn man kann ja Doping auch unterscheiden. Es gibt Präparate, die stehen auf der Liste, die können durchaus so mal in anderen Medikamenten drin sein oder Verunreinigung, was auch immer. Und da kann man ja auch nachvollziehen, wie hoch diese Dosis ist. So. Ob so einer jetzt lebenslang gesperrt werden muss, da lässt sich drüber streiten. Das glaube ich nicht, weil wenn man es nicht 100% nachweisen kann, dass er es wirklich genommen hat. Bei EPO ist das was anderes. Man fällt nicht zufällig in so eine Spritze rein. Also das macht man schon sehr, sehr bewusst. Klar, wenn es junge Sportler wären, ein Arzt sagt das nicht, dann ist natürlich auch noch Kriminalität dahinter. Ich meine, wir haben es jetzt gesehen, Marc Schmidt, mittlerweile ist es Gott sei Dank auch, zivilrechtlich auch, wird es verfolgt. Also man kann auch dafür ins Gefängnis gehen. Da hoffe ich auch, dass diese Hemmschwelle einfach nach oben geht. Ich weiß ja auch, Stefan Denefel, der war sogar mal ein Teamkollege von mir, der hat jetzt 2 Jahre Haft bekommen. Und 1,5 Jahre auf Bewährung. Aber da muss man sich dann, oder hoffe ich, dass sich da jetzt auch Sportler mal Gedanken machen und sagen, okay, das war jetzt kein Kavaliersdelikt mehr, das ist auch nicht, ich werde nicht nur für den Sport 2 Jahre gesperrt, sondern ich werde auch vielleicht weggesperrt, dass das vielleicht ja noch abschreckender ist. Andererseits weiß ich auch, es gibt Leute, ja, so aus der Vergangenheit, die so überführt wurden, die hätten es mit Sicherheit nicht machen müssen oder nicht mehr machen müssen und machen es dann trotzdem weiter. Samuel Sanchez, ganz kurz, Samuel Sanchez, der Olympiasieger damals, der hat, weiß nicht, mit 9, der hat alles gewonnen, was es gab, der ist nur noch als Helfer mitgefahren und ich glaube, mit 39 haben die den irgendwie mal überführt. Da fragt man sich auch, warum, weshalb, wieso. Und ich glaube, es gibt halt Leute, die kommen da auch nicht, die machen das, die kommen da auch nicht wieder raus. Die machen das aus Verzweiflung vielleicht, aber das sind dann halt auch Leute, die sagen wir mal, da in der Hinsicht vielleicht auch schwach sind und sich auch nichts anderes vorstellen können außer Radfahren.
Du bist mittlerweile Experte bei der ARD, begleitest ja den Radsport-Zirkus jetzt so ein bisschen von außerhalb. Man hat immer so ein bisschen den Eindruck, ja, so die große Zeit des Radsports in Deutschland, die ist so ein bisschen, ich will nicht schon sagen vorbei, aber zumindest erlebt der Radsport in Deutschland momentan so eine Durststrecke. Also früher waren es mal mehrere große Teams, die mitgefahren sind. Jeder kannte das Team Telekom, Gerold Steiner, Milram, so alle haben so geschaut. Könnte es in Deutschland in naher Zukunft wieder so ein Radsport-Hype geben? Glaubst du das?
Ich glaube, das könnte ganz schnell gehen. nein, wir haben ja also Team Bora Hansgrohe, das sind die besten deutschen Fahrer drin. Emanuel Buchmann war vor 2 Jahren Vierter bei der Tour de France und ich glaube, dieser Hype, da waren wir schon knapp dran. Wenn der, weiß nicht, 2 Minuten schneller gefahren wäre, dann hätte er das gelbe Trikot gehabt und dann wäre ganz schnell ein Hype da. Also das Potenzial sehe ich schon in Deutschland. Es fahren extrem viele Leute Fahrrad. Das Fahrrad ist auch der Radsport, die Radindustrie hat in den letzten Jahren einen riesen Boom erlebt. Also es fahren so viele Leute Rad. Das ist schon eine Riesenentwicklung und auch die Rennen, wenn man sich die Jedermann-Rennen anguckt, sei es ein Münsterland-Giro, sei es eine Cyclassics, jetzt auch Deutschland-Tour, wie viele Fahrer damit waren, jeder Männer. Also da sieht man schon, dass das ein Riesenhype ist und ganz groß ist. Und ich glaube nur in Deutschland sind keine wirkliche Radnation. Also wir sind nicht Belgien, Frankreich, Italien, Holland, wo die Fahrer, ich meine, wenn ich jetzt, ich war vor 2 Jahren, war ich in Italien, sind wir mit einer Fähre unterwegs gewesen, da spricht mich einer an, ob ich nicht Fabian Wegmann wäre auf Italienisch. Der kannte mich von damals noch. Das passiert einem Fußballer vielleicht in Italien, aber keinem Radsportler. Und in Deutschland erst recht nicht. Also wenn ein italienischer Radfahrer nach Deutschland kommt, wird er nicht angesprochen. Das ist einfach, ich war ja nicht eine Riesennummer, also nicht die größte Nummer da in dem ganzen Zirkus. Das beweist nur, wie viele Fans es da gibt und wie die sich auch mit dem Radsport identifizieren. Und auch damals, diese große Zeit, sag ich mal, was du angesprochen hast, mit Erik Zabel und Jan Ullrich, da kannten alle Erik Zabel, Jan Ullrich, vielleicht auch noch einen Aldag und einen Bölz, aber danach hat es da auch schon aufgehört. Also die Deutschen sind eine Nation der Fußballfans. Wir sind das eine Fußballnation. Und die anderen Sportarten, die haben mal immer so ein Auf und Ab, werden mal mehr bekannt und mal weniger.
Ich glaube ja, dass der Italiener auf der Fähre sich an dein Gesicht bei der Lombardei-Rundfahrt im Finale erinnert hat. Aber, weil du es gerade gesagt hast.
Ich musste nicht treten auf der Fähre.
Aber ich muss vielleicht kurz auf, weil du Ulrich und Alda gerade genannt hast. Wenn du auf das Leben des Jan Ulrich guckst, kannst du sagen, gut, dass es so gelaufen ist wie bei mir, wenn du an Ulrich denkst, also dieses öffentliche Leben mit Drogen und Alkoholexzessen etc. pp. Und die zweite Frage, die sich da anschließt, Aldag hat ja geschildert, wie er an sein Zeug gekommen ist. Er ist nicht in die Spritze gefallen, aber er hat sein Epo, das hat er ja damals berichtet, irgendwo in der Ukraine bestellt. Die Fläschchen waren nicht richtig verdreht und hat sich das Zeug trotzdem gespritzt. Hat sich dein Verhältnis zu den Kollegen, die überführt worden sind, ist das ein anderes geworden? Kannst du da heute doch so rangehen, wie du als Fahrer, ohne voreingenommen zu sein, an die Fahrer rangegangen bist? Hat sich da was verändert für dich?
Schon. Also grundsätzlich muss ich sagen, es gibt zwei Dinge. Also ich bin natürlich ist man extrem enttäuscht von der Person auch, aber es gibt natürlich auch, wie haben diese Personen sich verhalten oder was sind das für Menschen? Ja, grundsätzlich gehe ich auch davon, jeder hat eine zweite Chance auch verdient. So, aber eine zweite, dritte, vierte, irgendwann ist es dann halt auch mal vorbei. Und es gibt halt Leute, man kann es zum Beispiel bei uns damals, Gerold Steiner, gab es einen Bernhard Kohl und einen Stefan Schumacher. Und Bernhard Kohl hat da genauso mitgemacht, der wurde überführt und hat sofort gesagt, ich habe das gemacht, das war meine Entscheidung und es tut mir leid und hat aufgehört mit dem Radsport. Und Stefan Schumacher hat gegen 11 Leute geklagt und hat das ewig in die Länge gezogen, hat probiert, irgendwelche Leute damit reinzureißen, die damit gar nichts zu tun hatten. Und bis es halt nicht mehr ging, bis es ihn überführt hatten. Und dann hat er gesagt, ja, wusstet das ja alles und hat sich ja, so verhalten einfach. Und mit solchen Leuten kann ich kein einziges Wort mehr sprechen.
Hast du noch
Kontakt? Bernhard Kohl habe ich auch keinen Kontakt und habe auch kein Wort mit dem gesprochen, weil ich auch extrem enttäuscht war. Aber da könnte ich es mir vielleicht eher mal vorstellen, mit dem nochmal einen Satz zu reden als mit anderen.
Ja, also ich würde fast schon sagen, Uli, eigentlich sind fast alle Fragen beantwortet, oder? Wir müssen das vielleicht später nochmal nachholen, was uns sonst noch so einfällt. Aber eigentlich sind alle Fragen beantwortet, oder, Uli?
Ja, zwei hätte ich noch. Also wir können irgendwann noch mal eine zweite Folge machen. Genau, für heute die letzten beiden Fragen. Gerne. Fabian, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Das letzte Mal etwas zum ersten Mal? Das ist eine gute Frage. Stimmt nicht. Das habe ich schon mal gemacht. Ich zum ersten Mal Homeschooling. Ich bin jetzt Lehrer. Das habe ich seit einiger Zeit zum ersten Mal gemacht und dafür aber sehr intensiv. Okay.
wenn du dir.
Aber das wollte ich noch eben sagen, ne? Also wenn du in Mathe-Hilfe brauchst, du hast ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, ich wäre Mathematiker, also Dreisatz kriege ich noch hin, ne? Wenn du Hilfe brauchst.
Ich schicke ihn dir gerne vorbei. Aber er macht das ja gut, also ich glaube, er ist besser als ich.
Er ist wahrscheinlich auch besser als Alex.
Denke ich auch, ja. Aber unter uns.
Die letzte Frage, wenn du dir Münster Sommernachtskino vorstellst, dass die Leinwand runtergehst und du könntest dir mal für einen Moment aussuchen, was denn da für eine Botschaft, für ein Zitat, für eine Message stehen könnte, die du bestimmen darfst, was wäre das?
Was könnte ich bestimmen? Ja, lebt alle in Frieden. Lebt miteinander und in Frieden. Ich glaube, das ist jetzt. Aber lebt auch intensiv. Das könnte man auch noch mit reinbringen. Ich glaube, jetzt gerade in den Zeiten ist es, glaube ich, ganz wichtig. Wenn man so die Bilder sieht, die gerade so um die Welt gehen, oder in vielen Ländern einfach, dass man da nicht nur auf sein eigenes, so oder nach seinem eigenen Interesse strebt, sondern auch mal guckt, was ist denn für uns alle oder für auch im Endeffekt hinterher vielleicht auch für mich der Beste. Ne?
Super. Fabian Wegmann, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Dankeschön. Ja.
Hat Danke sehr auch. Viel, sehr viel Spaß gemacht hier.
Ja, mir auch.
Wir leben sehr miteinander schön. In Frieden und bis bald.
Ja. So ist es.
Bis bald, ja.